So, die Aufnahme läuft. 1, 2, 3. Sehr gut.
Schön, wie du das mitzählst.
Ich werde das nicht die ganze Sendung machen.
Warum denn nicht?
1 Minute, 1 Minute, 2. Der Sneakpot hat sich zurückgezogen ins Studio am Ende der Straße und darf zum Jahresanfang sich direkt mit einem Horror-Thriller befassen. Liebe Hörer, herzlich willkommen zur Besprechung von House at the End of the Street. Mit mir hier, gerade mit ihrer Mutter eingezogen, Claudia Perner.
Hi.
Und neben ihr, der seltsame Nachbar von nebenan, Robert Krüger.
Howdy.
Hast du jetzt sogar was.
Und der Mann, der komisch im Pool rumkrault, Stefan Giesberg.
Hallo. Ist das im Film passiert?
Ja, der blöde Nachbar. Ich habe dich zum blöden Nachbar von gegenüber
gemacht. Ah ja, genau. House at the End of the Street. Worum ging's? Jetzt gucken sie sich beide an.
Mach du mal.
Der Bob.
Ja, House at the End of the Street ist ein Horrorfilm. Ein Mutter-Tochter-Pärchen zieht in ein neues Haus ein und relativ schnell erfahren sie, dass in dem Haus, was direkt am Nachbargrundstück steht, sich ein böses Verbrechen ereignet hat. Da hat die Tochter ihre Eltern ermordet vor einigen Jahren und seitdem lebt da nur noch der Sohn, der das überlebt hat, weil er damals wohl irgendwie nicht anwesend war, so zumindest ist die offizielle Geschichte. Und der lebt da nun sehr vereinsamt, sehr zurückgezogen in diesem Haus, in dem seine ganze Familie irgendwie abgeschlachtet wurde. Die Tochter ward seither nicht gefunden und es geht das Gerücht rum, die geistert also immer noch durch die Wälder.
Genau, die Tochter nicht.
Und der Sohn lebt da alleine und im Grunde hassen ihn alle in der Nachbarschaft, wollen, dass er da wegzieht, eigentlich wollen sie das Haus auch abreißen.
Und Freizeitpark oder so wollen sie draus machen.
Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls, unser neu zugezogenes Mutter-Tochter-Gespann ist etwas geteilter Meinung darüber, was da nun wirklich vor sich gegangen ist. Die Tochter lernt dann den Sohn im Laufe des Films kennen und natürlich ist alles gruselig und Mama ist dagegen.
Und die Tochter wird gespielt von Jennifer Lawrence und die Mutter von Elizabeth Shue. Irgendwo fällt auch noch Ally McBeals ehemaliges Dauer-Love-Interest im Film rum.
Der ist der Polizist.
Genau. Und
den haben wir aber auch erst erkannt, nachdem du uns den erklärt hast.
Ja.
Ich habe den überhaupt nicht erkannt, auch danach nicht.
Echt? Ich auch nicht.
Naja.
Dabei habe ich in den 90ern eigentlich jede Folge von Ally McBeal geschaut.
Was, echt?
Nein. Ja, und Prosecco getrunken dabei.
Puh.
Ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben vielleicht 3 halbe Folgen Ally McBeal gesehen.
Ich glaube, viel mehr war es bei mir.
Lass uns jetzt nicht über Ally McBeal reden.
Warum nicht? Ich finde ihn schon fast interessanter. Als,
Also, erstmal von der Hauptdarstellerin ziemlich hochkarätig besetzt. Da würde man sich erstmal fragen, was ist der denn eingefallen? Aber ich mir.
Das war, als es losging, die Claudia saß neben mir. Was ist denn mit der los? Warum spielt die denn bei sowas mit?
Inzwischen wurde mir erklärt, dass der Film schon viel früher abgedreht wurde, 2010 irgendwie nach Winter's Bone oder sowas, als vielleicht noch nicht absehbar war, was wie erfolgreich sie demnächst sein wird.
Warum ist die? Ich muss jetzt mal ganz kurz unwissend fragen.
Naja, sie spielt die Hauptrolle in den Panem-Dingen. Sozusagen ist sie quasi im Moment the major thing, was super erfolgreiche Franchise-Filmproduktionen angeht.
Panem ist ja an mir ein bisschen vorbeigegangen.
Und in X-Men hat sie ja auch mitgespielt. Und da war sie nicht so gut zu erkennen, weil sie war blau am ganzen Körper und so.
Die war das?
Ja.
Meinst du, es hätte den Film aufgewertet, wenn sie blau getragen? Egal.
Ja.
Hast du dich erschreckt?
Ja. Oh Gott. Ich habe mich schrecklich erschreckt. Aber das soll kein Maßstab sein. Das sagt nicht aus, dass es ein guter Film ist. Aber ich habe mich an ein paar Stellen fürchterlich
erschreckt. Oh, ich auch. Ja, furchtbar. Die Claudia saß ja zwischen uns.
Ja, und hat sich öfter mal in... Was war es? Ein Schal? Nein, an der Jacke? Oder
so. Der Film ging los. Das ist ja die Eröffnungsszene. Kann man ja erzählen. Hast du ja schon erzählt. Irgendwie Tochter läuft durchs Haus und macht mit Messer,
Kloppen an,
Messer oder sonst irgendwas. Und Claudia fängt an und wickelt sich einen Schal großflächig oder Pullover oder Schal und Pullover, alles großflächig um den Kopf und lässt Sehschlitze frei oder so.
Ja, man konnte durch den Schal schauen. Das war ganz gut. Ich habe immer so gerade so schemenhaft erkennen können, was passiert, aber nicht zu viel. Ja. War noch auszuhalten. Ja.
Eine Stunde 40 oder was ging der? Und als er rum war, ging er dann noch eine Stunde, gefühlt.
Ja, genau. Ich hatte, wie immer, wenn schlechte Filme kommen, stelle ich ja am Anfang den Timer, schaue ich in die IMDb, wie lang der Film ist und stelle einen Countdown.
Oh Gott.
Damit ich dann immer drauf gucken kann und weiß, der Umzug geht noch eine Stunde.
Ja, irgendwann zwischendrin, als man so das Gefühl hat, jetzt geht's aber schon ewig, sagt dann der Bob so ganz fröhlich, jetzt noch 43 Minuten. Dachte ich mir so, was? Du spinnst ja.
Vor allem, dann wird auch nicht der Film beschimpft, sondern der Bob.
Ja, genau, ich bin dann schuld.
Er ist ja...
Du spinnst ja wohl.
Tja.
Ja, so ist es.
Ja.
Ja, nee, also, mal zum Film zurück. Das kann sich nicht so richtig entscheiden. Es ist irgendwie von der Machart schon ein Horrorfilm, aber...
Eben auch mit so ganz so billigen Schockeffekten.
Ja, mit so ganz billigen Schockeffekten, aber dann will es über weite Strecken plötzlich doch ein Teenie-Highschool-Drama sein.
Ja.
Und ach, der arme Junge, der wird so gemobbt.
Ja, genau. Und dann mit fast Liebesgeschichte noch dabei.
Genau, dann ist noch so plötzlich so eine Love-Story. Mhm. Und dann plötzlich ist da noch irgendwie so eine Freundin an der Schule, die auch irgendwie immer schlecht behandelt wird. Und die ist völlig wirr unnütz für die ganze Geschichte, diese Figur. Aber die wird dann auch noch mal 10 Minuten breit getreten. Und
ja, das versucht halt so das Twilight-Publikum
aber anzusprechen. Das ist so grausam. Und dann über weite Strecken... ist es wirklich kein Horrorfilm. Also wenn die meisten Filmminuten spielt es in irgendwelchen Wohnungen, wo nichts Gruseliges ist, oder in der Schule oder beim Nachbarn oder so, oder beim Polizisten im Büro oder so. Und dann, da wird einfach nur, wir werden sehr dumpf geschriebene Dialoge, wo man sich fragt, welcher Schauspieler spricht das freiwillig, ohne sich zu beschweren beim Regisseur, werden vorgetragen. Und da waren so ein paar Dinger drin, ich erinnere mich gerade an kein Beispiel, aber wo die dann irgend so Plattitüden von sich gegeben haben, und man wirklich da saß.
Das Kind sich aber auch gefreut.
Das hat er jetzt nicht wirklich gesagt, das kann ja wohl nicht sein. So, leider fällt mir jetzt gerade kein Beispiel ein, aber es war so richtig platt.
Also ich fand schön das Gespräch, was Jennifer Lawrence und der verschrobene Nachbar hatten, als sie das Gesicht im Baum gesehen haben. Als sie sich den Baum angeschaut haben.
Gott.
Und er konnte das Gesicht sehen. Und auch wunderbarerweise das Gesicht sehen. Ich konnte das Gesicht leider nicht sehen.
Ich konnte auch kein. Ich habe meinen Kopf in alle Richtungen schief gehalten. Ich habe kein Gesicht gesehen.
Ja, also gut, für mich spricht das ja nicht unbedingt gegen einen Horrorfilm, dass er eigentlich kein Horrorfilm ist, aber zugegebenermaßen, es war schon sehr vieles schlecht an diesem Film.
Ich denke mal, die Horrorfans sollten das wissen.
Ja, das stimmt. Ja, aber ich würde auch sagen, obwohl mich das grundsätzlich erfreuen dürfte, ist das schon wirklich kein guter Film. Nein.
Weit davon entfernt. Also für Leute wie uns, die jetzt vielleicht zufrieden sind, wenn es nicht so viel Horror hat, war nichts dabei, was es irgendwie hätte, also wo wir was Positives hätten finden können, außer der Tatsache, dass nicht so wahnsinnig viel Schockeffekte drin sind.
Es waren genug Schockeffekte.
Ja, es waren genug Schockeffekte drin, um uns zu ärgern, aber er liefert ja nichts anderes. Also der Teil, der dann nicht Horror ist, ist halt extrem dumm. Die schauspielerische Leistung ist so, geht so. Also
ja. Unterfordert.
Ja.
Und
die Geschichte, ja, vorhersehbar.
Also ich weiß nicht, das geht mir ehrlich gesagt nicht ganz so. Ich kann nicht sagen, dass ich es total vorhersehbar fand. Es gab ein paar Sachen, die mich durchaus überrascht haben. Und ich finde durchaus, dass eben das Drehbuch ein oder zwei Wendungen hergab, die ich nicht übel fand. Und da wäre für mich auch mehr drin gewesen in dem Film. Also ich kann mir durchaus, auch wenn ich das Genre auch dann nicht schätzen würde, kann mir durchaus vorstellen, wie man aus dieser Grundgeschichte was hätte machen können, was einigermaßen passabel gewesen wäre.
Das fand ich auch. Also es hat für mich den Film sehr stark, nein, nicht stark, aber doch deutlich aufgewertet. Also irgendwie die meisten Teile fand ich dann ziemlich doof und dann eben die von dir beschriebene Wendung, auf die wir jetzt nicht weiter eingehen, oder die Wendungen, fand ich dann doch recht nett. Also es hat mir wirklich gefallen und hat für mich den Film doch irgendwie... Nee.
Für mich hat es das nicht rausgerissen.
Also für mich war es schon so, dass als ich nach Hause gefahren bin, ich dann immer noch mal drüber nachgedacht habe, wie dann das, was man in der zweiten Hälfte, was dann noch passiert, wie das eben zum Teil auch Dinge, die man vorzusehen bekommt, umdeutet und sowas. Und ich habe dann schon noch mal ein bisschen über den Film nachgedacht, obwohl ich ihn schlecht fand. Aber
Ja, was das eben, was man dann eben erfährt, ich glaube, irgendwie in Konsequenz.
Als bedeutet. Wir rausgegangen sind, habe ich euch irgendwie noch eine Frage oder so, irgendeine Verständnisfrage, die ich jetzt auch natürlich nicht wiederholen kann, weil sie den, also das Ende betrifft, gestellt. Irgendjemand hat mir die beantwortet von euch. Und ab dem Zeitpunkt war es fertig. Da war ich durch mit dem
Film. Okay. War der Film schon wieder weg?
Schon in der, auf der Heimfahrt habe ich über andere Sachen nachgedacht irgendwie. Okay. Also, nee. Seltsam. Naja.
Also viel mehr habe ich ehrlich gesagt aber auch nicht zu sagen. Ich würde den Film wirklich niemandem empfehlen. Es gibt ein paar kleine Aspekte an der Geschichte, die ich nicht übel finde, aber ansonsten
zu viel schrecklich.
Gibt's da nicht viel zu sagen. Und herzlichen Glückwunsch Jennifer Lawrence, dass sie heute solche Filme heutzutage nicht mehr machen muss. Also ja. Gut für sie.
Das ist wirklich gut für sie.
Und Elizabeth Shue, was war die damals in Leaving Las Vegas oder sowas? Tja, too bad. Als Frau darf man halt in Hollywood nicht über 40 sein.
Außer man heißt Susan Sarandon oder wie auch so ein paar Ausnahmen gibt.
Meryl Streep, Susan Sarandon und Diane Keaton dürfen sich das erlauben, alle anderen.
Bei Demi Moore ist schon fraglich.
Ja. Wie viele Punkte gebt ihr?
3.
Ich gebe 4.
Ich gebe 4,5.
Fand den wirklich...
4,5? Ja, 4,5.
Echt so viel?
Wow. Ja, nee, es eben dieses... Hat mich irgendwie so versöhnt. Man dann sich plötzlich denkt so, ach ja, okay, cool. Dass es mich eben noch eine Zeit lang hat nach überlegen lassen.
Naja.
Aber es hat auch so bis vielleicht es hat so Triftler Dreieck gehalten.
Bis 1:10 des Films gedauert, bevor du über einen Punkt hinausgekommen bist. Das ändert.
Nee, erstmal habe ich ja nicht so. Ah ja, weiter. Bob, wie lange noch? 1 Stunde. Nein. Und dann irgendwann, und dann, ja, konnte ich die Maschinerie anwerfen. Was ich ein bisschen doof fand, dass es 2 Töchter gab, weil das beim Nacherzählen so schwierig ist. Also wenn man jemandem den Film erzählt, ich habe am nächsten Tag mit einem Kollegen den Film erzählt, und dann ist halt die Mutter mit ihrer Tochter zieht ein und die Tochter hat jemanden ermordet. Nee, das ist aber die andere Tochter.
Also ja, aber da hilft es so, ja, wenn man bei der einen zumindest weiß, wie die Schauspielerin heißt.
Ja.
Die übrigens ganz gut singt, oder? Ich finde, die hat ganz nett gesungen in dem Film Jennifer Lawrence.
Wo sie auf dem Balkon sitzt.
Fand ich nicht.
Das ist aber nur eine, so eine ganz kurze. Oder hat sie öfter gesungen?
Nee, aber ich fand... Also, ja, sie hat noch später gesungen mit der Band oder sowas. Oder
ist sie ja, richtig, sie stand auf der Bühne.
Aber
bei dem Highschool-Musical-Teil.
Ja. Keine Ahnung, aber ich fand, dass sie nicht übel singt. Das habe ich gelernt aus diesem Film.
Okay.
Okay.
Nee. Das war gut. Das ein Singstimmen-Double. Wer weiß das schon so genau?
Naja, okay, aber da dieser Film zu einer Zeit gedreht wurde, wo sie noch kein Star war und es auch wahrscheinlich nicht so ein bedeutendes Budget war, glaube ich nicht, dass sie sich da die Mühe gemacht haben, ihren Gesang zu dubeln.
Was heißt Mühe?
Wenn ich jetzt hätten sie auch gleich jemand anders spielen lassen können.
Wenn ich jetzt singen würde, würde ich auch schnell den Björn einfliegen lassen, würde mich schnell dubeln lassen. Das kostet mich einen Anruf.
Ja, aber...
Apropos Björn.
Die Producer würden dann vielleicht gleich den Björn die Rolle spielen lassen und nicht...
Ich bin ja doch ein bisschen hübscher als der
Björn. Sehr schön. Wunderbar.
Ja, gut.
Gut.
Ab nächste Woche dann mit Björn im Sneakpot.
Genau. Ja, dass im Sneakpot keine Rolle spielt, dass du schöner bist.
Tja.
Aber fürs Konzert mich raus spielst morgen. Du Rolle.
Fürs Konzert, ja. Liebe Hörer, nächste Woche.
Wir
haben noch ein paar Plätze.
Wir machen das dann wie Milli Vanilli, weil der Bob singt und bewegt die Lippen und tanzt. Und der Björn singt.
Könnt ihr vielleicht für nächste Woche sowas einstudieren?
Unbedingt.
Das wäre echt schön. Das nehmen wir dann auf.
Ja, Konzert ist nächste Woche. Bitte meldet euch. Bitte meldet euch.
Bitte meldet euch. War das nicht mal eine Sendung?
Bitte melde dich.
Ah, ja.
Ja, weil es können noch ein paar dazu kommen und wir würden uns freuen, wenn ihr das vielleicht seid.
Genau. Nächste Woche, was ist es?
Samstagabend. 19:30 in Frankfurt. Am Main. Nicht, dass
Leute da
von Berlin aus mal losfahren
und fahren und denken, sie könnten da Party machen.
Ja.
Können sie bestimmt auch, aber nicht mit uns.
Ja.
Ja, dazu E-Mail an pinkebar@sneakpot.de.
Genau, oder an einen von uns direkt und
außer an den Christoph. Der ertrinkt im Spam. So. So, nächstes Thema. Du bist hier der Listen-Operator. Was steht da als nächstes?
Ich habe jetzt leider das Zitat von Manu nicht mehr im Kopf, mit dem ich die Claudia eigentlich einleiten wollte.
Ich bin so unsensibel. Du bist so unsensibel. Ja. Das habe ich ja gesagt. Und der Manu hat es nur wiederholt.
Ja, aber das fand ich sehr... Halten wir fest, die Claudia ist... Ja, du hast nämlich den Hobbit gesehen und...
Ich habe den Hobbit gesehen. Und ich habe schon wieder vergessen, wie dieses technische Dings heißt. Was so
3D?
Nein, ja, auch 3D. 48
Frames per Second?
Genau, so.
Also dieses gefährliche 8.
3D habe ich bemerkt, dieses andere Dings habe ich überhaupt nicht bemerkt.
3D hast du bemerkt, weil die dir eine Brille gegeben haben.
Ja, und weil es ohne die Brille bisschen komisch seltsam ausgesehen hätte. Ich weiß nicht, ich finde ehrlich gesagt, über diesen Film gibt es gar nicht so arg viel zu sagen. Ich habe ja schon vorher gesagt, okay, ich verstehe nicht, warum es in 3 Teile aufgeteilt wird. Eigentlich ist doch die Buchvorlage ein Buch, was nicht besonders umfangreich ist, was ein Kinderbuch ist und so. Okay, die Kinderbuchhandlung wird halt ein bisschen hinterfüttert durch Sachen, die aus dem Silmarillion und was auch immer kommen, was weiß denn ich. Das ist auch okay gemacht, aber ich finde, in dem Film stellt sich auch die Frage, warum muss das so lang sein? Es dauert ewig, bis mal irgendwas richtig losgeht, ja?
Mein Kollege hat zu mir gemeint, wenn man nicht gerade Herr der Ringe-Fan ist oder in dieser Fantasy-Welt total draufsteht, dann könnte es doch sein, dass er etwas langweilig ist. Ging dir das auch so, dass du den so...
Also langweilig finde ich ein bisschen zu stark, aber er hat schon ganz schöne Längen. Also
okay.
Und wenn man, es stimmt schon, wenn man sich gerne in dieser Welt aufhält, dann werden einen diese Längen auch nicht stören, genauso wie es ja immer noch Leute gibt, die super extended, wie auch immer, Version von Herr der Ringe mit noch 2 Stunden mehr Hobbits als sowieso schon immer noch zu kurz ist. Naja, okay.
Hast du die mal gesehen?
Ja, aber
auch die extended
ich finde das zu viel Hobbits zu lang als zu lang. Naja. Und jetzt ist eben so, okay, es dauert sehr lange, bis tatsächlich mal ein bisschen Handlung sich in Bewegung setzt. Und das kommt einfach meiner Meinung nach danach, dass es halt so in die Länge gezogen wird, dass man es dann irgendwie auf 3 Filme ausdehnen kann. Es sieht gut aus, keine Frage, wobei ich, wie gesagt, eben die besondere Innovation der Technik da nicht erkennen konnte. Bei mir war alles ganz normal, wie schon gekannt. Wo es meiner Meinung nach stark abfällt zum Herr der Ringe, sind vor allen Dingen 2 Gebiete. Erstens ist halt der Hobbit eine ungleich viel simplere Geschichte, die sehr stark auf so einem Prinzip von eine Gruppe von Leuten, die sich häufig auch relativ dämlich benehmen, stolpern halt so durch die Gegend und werden dann alle Nase lang aus irgendwelchen Gefahren von irgendeiner externen Kraft gerettet. Dann kommt immer irgendwas, was denen halt doch noch den Kragen rettet und so. Das hat mich beim Buch schon gestört und das finde ich hier genauso. Und was noch viel schlimmer für mich für den Film ist, dass die Figuren, obwohl wir so viel Zeit mit ihnen verbringen, weil sich das alles so viel Zeit nimmt, wird vollkommen ungenügend werden Figuren für uns entwickelt, so dass wir zu ihnen ein Verhältnis aufbauen, was ja beim Herr der Ringe auf jeden Fall so war, dass eben die Einzelfiguren, die Gefährten im Einzelnen eben einem richtig vertraut wurden als Persönlichkeit und so. Das passiert hier in viel, viel geringerem Umfang.
Aber der hat doch so viel Zeit.
Ja, aber irgendwie dieses diese Zwergengruppierung, mit der Bilbo da unterwegs ist, das ist halt sind halt so dicke, dünne Zwerge, große, kleine, keine Ahnung, was weiß ich nicht, aber das interessiert doch eigentlich kein Mensch. Okay, der eine, der Anführer von denen, Thorin oder sowas, der ist ganz gut entwickelt als Figur. Bilbo selbst, okay, den kennen wir halt so, weil wir das Gefühl haben, okay, wir kennen ja andere Hobbits, deswegen so ist der halt irgendwie auch, ist schon recht. Die stärkste Persönlichkeit mit Abstand ist Gollum hier. Also die stärksten Szenen meiner Meinung nach des Filmes sind die Gollum-Szenen, weil der einfach Charakter hat und weil wir mit dem mitfühlen, weil der irgendwie, weil du das Gefühl hast, es gibt hier wirklich was zu verlieren oder irgendwie hat er Ecken und Kanten als Figur. Also für mich mit Abstand die stärksten Szenen. Auch ganz gut die Szenen, finde ich, mit Elrond, Agent Smith und so. Mhm. Die Elfen fand ich eben auch ein bisschen interessanter. Aber also insgesamt ist einfach der Film für jemand, der sich in diesem Universum aufhalten will, ist bestimmt nett. Und ich habe ihn jetzt auch nicht abgelehnt, aber wirklich als Film, ja.
Also es ist eher sowas so... Ich habe jetzt so ein bisschen Lust, mir Mittelerde anzuschauen, ja. Und Herr der Ringe kann ich jetzt mitsprechen und dann kann ich mir den noch angucken.
Ja, und mein, wenn deine, wenn deine Sympathien für dieses Universum so groß sind und für eben das Werk von Tolkien, okay, dann ist es recht. Für mich ist so, ich halte Tolkien ehrlich gesagt für ein bisschen überbewertet. Ich fand es trotzdem ganz nett. Ich habe es mir nicht ungern angeschaut. Und ich glaube, dass bis in einem Jahr ich dann auch wieder so weit bin, dass ich sage, gut, vielleicht schaue ich mir den nächsten auch wieder an. Aber also ich muss sagen, ich traue mich fast nicht, das als Film zu bewerten, weil...
Mehr so als Bild.
Es ist halt ein bewegtes, schön gebildetes Merchandise-Produkt zum Tolkien-Universum, was ich vollkommen in Ordnung finde. Ich gebe 6 Punkte, aber ja.
Das finde ich echt schade. Also als der erste Trailer kam und so, dachte ich mir so, boah, jetzt...
Nee, bleib mal bei der Wahl.
Oh nee, den ersten
als Trailer... Als der erste Trailer kam, hast du gesagt... Boah, sieht das scheiße aus.
Ja.
Das Wasser ist total unrealistisch. Alles ist unrealistisch. Alles
ja, genau. Da haben sie irgendwie 3 Länderrunden vergessen.
Ja.
Aber, ja.
Ja.
Nee, also ich will es überhaupt nicht schlecht reden. Wer es gerne anschauen mag, soll es auf jeden Fall tun und wird bestimmt auf seine Kosten kommen. Aber ich finde auch ehrlich gesagt gar nicht, dass man da sagen kann, das versagt als Verfilmung. Ich finde, es leidet einfach auch zum Teil unter den Schwächen des Buches. Das Buch hat mich auch nicht besonders überzeugt, auch nicht vor dem Hintergrund, dass es ein Kinderbuch ist. Es gibt einfach viel bessere Kinderbücher.
Ja.
Das war,
den hat er doch geschrieben, bevor er Herr der Ringe geschrieben
hat. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Da hänge ich nicht tief genug drin.
Okay.
Aber zusätzlich leidet der Film auch darunter, dass das mit dem auf 3 Teile ausdehnen eigentlich. Dafür gibt's keinen Grund außer dem Grund, dass man es länger ausschlachten und vermarkten.
Mehr Geld.
Ja. Mein Schatz.
Ein sympathisches Merchandising-Produkt, würde ich sagen. So.
Vernichten kriegen. Doch. Ein sympathisches Merchandising-Produkt für 820 Fantastilliarden. 6 Punkte.
Die sich bestimmt wenn das, rechnen
wenn das
werden.
Nicht vernichten kritisiert ist, weil
die werden sich natürlich rechnen. Was zahlt man? 13 Euro für so eine Kinokarte oder was? Mit Überlängenzuschlag und 3D und 48 Frames pro Second und...
Thema 18 Euro für eine Kinokarte. War schon jemand in der Astor Film Lounge in Frankfurt?
Nein.
Nee, was ist das?
Kino für Leute mit zu viel Geld. Nein, warte, streichen Sie das. Kino für Leute, die denen es eh egal ist, ob sie 13 oder 18 Euro zahlen und dafür aber den Menschen rechts mit dem 1,5 Liter Eimer Cola und den Menschen links, der irgendwie mit beiden Händen und Fäusten 1,5 Tonnen Popcorn während der Sendung
frisst. Okay, ich glaube,
die loswerden wollen.
Ich hatte ja schon signalisiert, dass ich da vielleicht mit dir mal hingehen würde, weil ich die Erfahrung auch gemacht habe. Aber ich glaube, ich gehe da lieber mit jemandem hin, der nicht so ein Sozi ist. Der nicht schon von vorher entschieden hat, dass er das eigentlich ablehnt.
Ja, ich lehne das überhaupt nicht ab, im Gegenteil.
Ja, aber wie der du das
der Robert ist doch der... Der
nein.
Ich finde es absolut eine großartige Idee.
Quasi einmal, Kino. Einmal ohne die Assis ins Kino. Geil, oder?
So ungefähr.
Ja, ja.
So, die Idee
ist. Du gehst jede Woche wieder ins Kino zählen.
Ich gehe jede Woche wieder ins Kino zählen und da hole ich mir halt die Dosis Anarchie und Dreck und. Also wenn du im Kino
weißt 10 runterläufst. Schon auf der Arbeit.
Aus der 19. Reihe und du läufst mal runter die Treppen. Du hast doch das Gefühl, die haben die Hälfte des Popcorns nur gekauft, um damit das Kino zu.
Dekorieren.
Dekorieren ist ja schon euphemistisch, das eher zu wirklich. Weiß nicht, es breit zu trampeln und in die Sitze zu massieren.
Ich habe auch
so. Ich weiß Angst, nicht, was ich damit machen.
Ich habe auch ernsthaft Angst vor dem Tag, wo ich im Kinopolis bleiben muss, weil ich einfach am Fußboden festgeklebt bin.
Ja, genau. Und Astor Film Lounge ist offensichtlich der Gegenentwurf dazu, wo man sich allerdings offensichtlich finanziell reinkaufen muss über sündhaft teure Eintrittspreise.
Ich hatte es schon mal erzählt, dass ich in Bochum im Ruhrpark irgendwas Kino auf solchen VIP-Sitzen saß, was ich wirklich sehr lustig fand, weil die eben die letzten 3 Reihen oder sowas sind und dann thronst du in seinem großen Thron, du hast einen viel breiteren Sitz und solche breiten Armlehnen und sowas, thronst du über dem Pöbel. Ja, nicht schon direkt hinter denen, aber halt dein Sitz ist total erhöht über den und viel größer und sowas. Und du sitzt dann so über den und das fand ich schon so ein lustiges Gefühl. Gleichzeitig für ein Date taugt es nicht, weil dein Nachbar ist so weit von dir entfernt, dass Händehalten quasi unmöglich ist, außer du willst dir alles verrenken oder okay. Sowas. Also,
ja. Du musst dann zu zweit in einen von diesen ultra breiten Sitzen, vielleicht geht das so aufeinander gestapelt.
Tja.
Ja. Nun ja, das hat also noch keiner ausprobiert, aber ich werde es demnächst mal ausprobieren.
Ja,
die
wir
haben
machen
auch,
das mal.
Die haben wir auch sehr,
Betriebsausflug
wir machen mal, genau, wir machen einen Sneakpot Field Trip.
Genau. Und die Idee ist wohl auch von der Filmauswahl her, sich an ein erwachseneres Publikum zu wenden und deshalb beispielsweise kein Twilight zu zeigen zum Beispiel.
Okay.
Ja. Gut, nächstes Thema.
Die Claudia muss gleich weg, deswegen schieben wir jetzt deinen Film nach hinten, Bob. Und die Claudia erzählt noch ein bisschen über...
Obwohl ich dazu das Buch gelesen habe, aber okay. Wir reden jetzt erst über...
Also, die Claudia redet jetzt schnell über Beast of the Southern Wild.
Ja,
genau. Wie viele Punkte?
Achso.
Schneller!
Also okay, ich muss jetzt erstmal erklären, um was es in dem Film geht. Der Film ist ein Erstregiewerk von einem jungen amerikanischen Herr, von dem wir meiner Meinung nach noch sehr viel hören werden. Der heißt Ben Shatlin oder sowas.
Gehört das M dazu?
Nein, ah. Ben. Ben mit H am Schluss. Mit
ja, es gibt ja so Leute mit so einem M oder N, mit so einem Apostroph.
So, und in diesem Film, die Protagonistin heißt Hush Puppy. Sie ist 6 Jahre alt, eine kleine Afroamerikanerin. Der Film spielt in Louisiana und zwar in so einem Art, naja, so einem Feuchtgebiet, was quasi dem als noch bewohnbar angesehenen Gebiet vorgelagert ist.
Swampland.
Und die leben quasi vor dem Damm, der verhindern soll, dass das Festland überschwemmt wird und sowas.
Also die ungemütliche
und,
Seite.
Genau. Und die wollen da auch nicht weg. Also das sie lebt da mit ihrem Vater, der ein Alkoholproblem hat und ziemlich aggressiv ist und ziemlich krank ist und sowas, aber trotzdem, also liebt sie ihn sehr und er ist auch irgendwie auf seine Art ein guter Vater. Und die leben dort in so einer Gemeinschaft, eben so ein bisschen schon der Bodensatz der Gesellschaft, die aber daraus auch einen Vorzug machen. Also die leben dort schon in Schmutz und Armut und so, aber gleichzeitig zelebrieren sie das auch und sie wollen da nicht weg. Also das ist durchaus so, dass eben immer mal, es wird zum Beispiel versucht, sie von dort zu evakuieren, aber dann fliehen sie wieder. Sie wollen dorthin zurück, ist ihr Zuhause und so. Aber gleichzeitig werden sie eben darauf vorbereitet, dass eben, wenn die Flut kommt irgendwann, was zu erwarten ist, und den Kindern wird auch erzählt mit dem Schmelzen der Polkappen und was dann alles und so weiter, dann bereitet zum Beispiel jetzt der Vater von Hush Puppy, bereitet sie darauf vor, wie sie sich dann verhalten werden, was sie dann machen und so. Und Hush Puppy ist eine sehr, sehr starke Persönlichkeit und vermischt quasi das, was so um sie rum passiert, vermischt sie so mit ihren eigenen, ihrer Vorstellungswelt. Und ihr wurde auch irgendwann mal erzählt, dass eben früher es mal die Auerochsen gab und die sind dann irgendwie von der Eiszeit getötet worden und so. Und in ihrer Vorstellungswelt, jetzt wo die Polkappen abschmelzen, kommen quasi auch die Auerochsen wieder zu, leben dann wieder und setzen sich in Bewegung quasi zu ihnen. Ja? Und sie hat eben diese Vision von den Auerochsen, die eben marschierend sich auf sie zubewegen und so. Und und das Ganze findet eben statt in so einer Zwischenwelt, eben einer gesellschaftlichen Schicht, die wir so nicht kennen, und eben ihrer Wahrnehmung und ihrer Fantasiewelt auch. Und das Ganze ist in zum Teil bedrückend schöne Bilder gefasst. Also es wirklich sieht unwahrscheinlich schön aus, obwohl ganz deutlich ist, dass es eine arme und runtergekommene Szenerie ist, die wir uns da anschauen. Und es ist sehr, sehr berührend. Also die Hauptdarstellerin trägt den Film ganz deutlich, obwohl sie so klein ist, aber sie hat ein unheimliches Charisma und begegnet eben der Welt mit sowas zwischen Angst und dann eben auch Entschlossenheit und Mut und Wut und es ist eine unheimlich überzeugende Persönlichkeit in sich und auch diese Gemeinschaft, die wir da gezeigt bekommen, ist eben in sich unheimlich schlüssig. Also es ist ein sehr ungewöhnlicher und schöner Film. Ziemlich stark, das muss sogar ich zugeben, obwohl ich den ablehne, auch von Terrence Malick, Tree of Life inspiriert zum Teil. In der Optik sowieso, finde ich, hat es einiges mit Malicks Film zu tun. Also eben diese Schönheit von eigentlich auch garstigem oder die Landschaft im Verfall quasi auch.
Okay, wahrscheinlich hat der Regisseur als Filmstudent oder irgendwo ausreichend seiner Filme geschaut, genau. Und war sehr beeindruckt.
Und eben also. Von Tree of Life würde ich sagen, ist es inspiriert auch dadurch, dass ja in Tree of Life diesen Dinosaurier gibt, der da so auftaucht. Und hier gibt es eben diese Auerochsen. Also da gibt es schon eine Verwandtschaft.
Okay.
Ich finde, es ist ein ganz, ganz eigenartiger und sehr, sehr schöner Film. Mit einem auch einem tollen Soundtrack. Ja, also ich finde ihn toll. Ist bestimmt nicht für jeden. Auch, aber ich würde sagen, wenn man anschaut, auf jeden Fall gerne im Original. Auch die Sprache ist toll. Die sprechen eben eine sozial schon sehr stark zuordbare Sprache, die aber eben auch so ihre eigene Musik entwickelt.
Wie bist du auf den Film gekommen?
Kam hier bei uns um die Ecke im Malseen-Kino und wir haben eigentlich einen Film gesucht, den wir uns zusammen, mein Bruder und noch eine Freundin und ich, an einem bestimmten Tag anschauen können, und dann war das der Konsensfilm. Aber okay. Ich hatte ein bisschen was über ihn gelesen und er wird eben hier und da schon auch recht positiv besprochen, im Feuilleton und so. So ein klassischer Feuilleton-Film.
Ah, ja. Mhm.
Aber ich finde wirklich, es ist ein
Gut, dass der Sneakpot jetzt auch mal darüber
spricht. Es ist ein toller Film. Also,
ja? Punkte?
Ich gebe 9 Punkte.
Wow.
Mhm. Ja.
Also, liebe Hörer, nee, oder doch? Also, man sollte den Sneakpot gehört haben und dann reingehen. Also, ja, damit man nicht irgendwie, wow, Claudia gibt 9 Punkte, das ist dann bestimmt hier irgendwie.
Also, der Film ist bestimmt nicht für jeden was, aber er ist nicht, also deswegen der Vergleich auch mit Tree of Life, er ist nicht so, so Kunstkino und so anspruchsvoll, dass du eben das Gefühl hast, hier will dir jede Szene beweisen, wie schlau das alles ist, sondern er ist schon auch einfach eine sehr schöne Geschichte mit einer sehr starken Hauptperson. Und ich finde, jeder, der gerne auch mal einen Film sieht mit nicht ganz glatt gebügelten Charakteren und Look, der kann sich sowas gerne mal anschauen. Also ich empfehle den auf jeden Fall. Ich hab schon wieder vergessen, wie er heißt. Beasts of the Southern Wild. So.
Hi.
Da ist gerade ein guter Themenvorschlag im Chat gekommen. Mal gucken, ob wir das noch aufgreifen nachher.
Nämlich?
Ich habe gerade den Chat gefragt, worüber jetzt Bob gleich reden wird, weil er jetzt gleich ein Thema hat. Und Kuh schlägt vor, Bob soll über seine Küche sprechen.
Über meine Küche sprechen nachher noch.
Du hast ja neue Küche gekauft, habe ich gesehen.
Jetzt mach erstmal deine Liste weiter.
Ja, Kuh möchte den Film schauen. Der Bob. Du hast Cloud Atlas geschaut.
Ich habe Cloud Atlas geschaut. Es ist schon.
Claudia hat ja das Buch. Das war nicht absichtlich, hat das Buch gelesen.
Vor Jahren gelesen.
Vor Jahren gelesen und...
Ja, ich habe den Film auch vor Jahren gesehen, kann man sagen, denn es war Anfang Dezember oder so.
Anfang Dezember?
Also, schon eine Weile her.
Wieso hast du dann nicht im Sneakpot mal darüber geredet?
Weil ich den halben Dezember krank gewesen bin und in ganz vielen Sendungen nicht dabei war. Und im Jahresrückblick ist uns am Ende die Zeit ausgegangen. Deswegen
musst du auch deine Party absagen.
Ja. Oh ja, ich erinnere mich. Oder wäre ich eh nicht hingegangen. Weil ich nicht konnte an dem Tag.
Ich mag den Bob auch nicht so.
Wir fangen gleich an, mit Schokolade nach euch zu werfen. Oh. Da.
Okay.
Nee, Cloud Atlas. Wie soll man das in Worte fassen? Also,
viel Erfolg.
Viel Erfolg. Es spielt in 1, 2, 3, 4, 5 Zeitzonen, glaube ich. Zeitzonen, Quatsch, Zeitaltern. Also die erste Geschichte ist so zur Sklavenhaltungszeit irgendwo in der Karibik, fahren da Leute mit Schiffen rum.
Ja.
Und dann haben wir eine, die spielt irgendwann, da wüsste ich jetzt keine Jahreszahl, da geht es irgendwie um Komponieren von klassischer Musik Verhältnis zwischen dem
haben die Zeiten
Musiker.
Irgendwas miteinander zu tun?
Ja, die Figuren überschneiden sich immer ein bisschen. Also du hast immer ein oder zwei Figuren aus der einen Zeit, die dann in der nächsten entweder wird auf die Bezug genommen, wenn sie nicht mehr leben, oder aber in vielen Überschneidungen ist es auch so, dass die Figuren noch leben. Einmal sind sie ein junger Mann oder eine junge Frau und einmal sind sie dann deutlich älter.
Okay.
Was im Buch natürlich nicht ganz so ist.
Okay. Mhm.
Naja, also allein diesen Effekt, den du damit hast, dass du denselben Schauspieler hier und dort besetzt, das ist natürlich nicht so auch ausstabiliert.
Und um mal auf die Geschichte, das ist halt sehr seltsam. Also es gibt eigentlich keine wirklich übergreifende Geschichte, die von der ersten Zeit bis zur letzten durchgeht.
Ist aber es ist so, dass du in der ersten Zeit anfängst, dann wird die erzählt.
Nein,
dann
kommt nein, die nächste. Nein. Es ist so völlig so Pulp Fiction-mäßig alles durcheinander gehackt. Es läuft zwar chronologisch, aber du springst wahllos hin und her. Und also es läuft chronologisch in der Form, dass innerhalb einer Zeit die zweite Szene, die du siehst, nach der ersten Szene passiert ist. Okay. Aber du springst innerhalb dieser fünf Zeitebenen, springst du immer kreuz und quer hin und her. Also du kommst aus der Sklaverei plötzlich in so eine dystopische Neo-Future-Welt rein und dann springst du wieder zurück in unsere Jetztzeit oder in die 70er oder irgendwie sowas. Und da hüpft es dauernd
hin und her. Das ist schon ein bisschen anstrengend, oder?
Das ist, so wie es gemacht ist, erstmal herausfordernd für den Zuschauer, weil du sehr genau aufpassen musst, weil du immer das Gefühl hast, ich habe zwar nicht den Hauch einer Ahnung, was mir hier gerade erzählt wird, aber es ist bestimmt alles wichtig und ich muss mir alles möglichst merken, damit ich irgendwie die Anschlüsse nicht verpasse. Und das kann man mögen. Man muss halt, das ist jetzt nichts für dich, der du immer müde ins Kino gehst. Wenn man wach ist und bereit ist, das alles aufzusaugen, dann gibt einem das natürlich am Ende auch diese Satisfaction, wenn du merkst, das gehört da dran, das gehört da dran und so weiter. Aber am Ende hat es mich enttäuscht, weil das Gesamtbild am Ende kein großes Ganzes wird. Also man denkt immer, irgendwann kriege ich die letzte Information und dann macht's Klick und dann denke ich mir so, wow, jetzt habe ich aber irgendwie, du kriegst so ein paar Geschichten erzählt, die auch auf gewisse Weise aneinander passen. Und es werden auch immer solche Hinweise gesetzt, dass zum Beispiel alle Leute in dem Film, die irgendwie so über die Zeiten springen, die haben immer alle so ein Muttermal, so ein bestimmtes, was immer wieder auftaucht. Aber im Endeffekt, es ist eine große Show von wir machen mal ein Historiendrama und einen Neo-Future in alles in einen Film, weil das total toll ist. Und wir machen ganz viele Spezialeffekte und wir toben uns wahnsinnig mit unserem Make-up aus, weil wir natürlich jeden Schauspieler fünfmal verwenden. Also Tom Hanks zum Beispiel kommt in fast allen Zeiten vor. Ich weiß nicht, ob er wirklich in allen ist, da müsste ich jetzt nochmal sehr scharf nachdenken. Weiß ich jetzt gerade nicht, aber ganz viele Schauspieler tauchen in ganz vielen Zeiten auf. Und da wird so viel mit Make-up übertrieben. Also wenn ich dann zum Beispiel den Schauspieler, der den Sixsmith spielt, ich weiß gerade nicht, wie der Schauspieler heißt, ist jetzt auch egal, aber der spielt einmal einen jungen Mann, so in seinen Endzwanzigern, und dann spielt er später einen älteren Herren, ich würde mal sagen Ende 50, Anfang 60, irgendwie so in dem Bereich. Und der Schauspieler, wie alt er wirklich ist, weiß ich nicht, aber er ist an der jungen Figur sehr viel näher dran. Da braucht es eigentlich nur ein bisschen Make-up, dass seine Haut ein bisschen jünger aussieht, und dann ist das fertig, ja. Und um den alten Mann spielen zu müssen, spachteln sie ihm das Gesicht zu, du hast schon fast das Gefühl, auf so einer großen Leinwand, du kannst das Silikon und das Gummi quasi riechen. Also, das sieht einfach nicht mehr gut aus.
Machst du das nicht auch manchmal von der Aufnahme?
Ständig. Ja. Diese Make-up-Effekte, es gibt eine Szene, wo Hugh Grant einen sehr alten Mann spielt. Das sieht einfach nur noch lächerlich aus. Du lachst dich kaputt, wenn er ins Bild kommt. Das ist eine Karikatur, das ist kein Make-up mehr. Das ist einfach, das kann man nicht mehr ernst nehmen. Und an der Stelle, die Szene ist nicht zum Kaputtlachen über sein Make-up gedacht. Die Szene will einfach nur Hugh Grant als eine alte Figur zeigen. Und an der Stelle verliert es einen dann, weil man kann es nicht mehr, man nimmt es nicht mehr für voll. Es bleibt irgendwie bis zum Schluss spannend, weil man schon wissen will, wie alle Geschichten ausgehen. Aber im Endeffekt fand ich die Zukunft, da kommt so ein bisschen so ein Soylent Green Thema irgendwie zum Tragen, die fand ich am spannendsten. Die hat irgendwie, das war eine wirklich stylisch gemachte Zukunft, die so ein bisschen an, von der Bildsprache her, an Fünfte Element erinnert. Aber viel düsterer, sehr viel dunkler. Und da spielt natürlich von den Wachowski-Geschwistern ist er ja auch gemacht mit Tom Tykwer zusammen. Und dann hast du diese Future und da laufen so böse Agenten von der Regierung rum und einer davon dann natürlich mit Hugo Weaving besetzt und da hast du sofort Agent Smith in seiner Rolle und er kommt rein und dann spricht er auch in diesem gleichen Wortrhythmus und du denkst dir so, das ist ja cool. Also das ist dann wirklich so eine Szene, wo man instant versöhnt wird mit den letzten 30 Minuten, aber insgesamt zu viel gewollt, nicht delivered im Endeffekt.
Also, dass das alles dann nicht so ganz ineinander greift und irgendwie ein großes Ganzes ergibt, das ist im Sinne des Buches auf jeden Fall. Also, da muss man halt sagen, dass...
das gut, das hatte ich ja nicht
also,
gelesen.
Nee, aber das ist, ich will auch gar nicht... Also, das Buch war ja wahnsinnig erfolgreich. Ich finde es eigentlich so okay gut. Also, gut, aber nicht so aufregend eigentlich. Das ist halt so ein später Ausläufer der literarischen Postmoderne, wo eben dieser Grundgedanke ist, irgendwie ein großes Sinngebendes gibt's ja gar nicht, weil ist ja alles nur und so weiter. Und deswegen schreiben wir jetzt eben Literatur, die sich dem quasi auch verweigert. Also die eben uns auch dazu zwingt, damit umzugehen, dass möglicherweise ganz unterschiedliche Dinge angerissen werden, aber nie dann am Schluss eben die Verbindung hergestellt wird oder wirklich uns erklärt wird, wie das zusammenhängt und so. Also das ist durchaus eben was der Roman einem auch abverlangt. Wahrscheinlich... Also wäre das nicht möglich gewesen zu sagen, wir machen das jetzt im Film wirklich ganz anders.
Okay, wie gesagt, das Buch hatte ich nicht gelesen. Ich wusste auch vorher so gut wie gar nichts über die Geschichte. Ich wusste, okay, es spielt in mehreren Zeiten und die Leute spielen, die Schauspieler tauchen in allen möglichen Epochen auf. Was ganz nett ist, ist es gibt dann diese dystopische Zukunft, wo sie mit fliegenden Autos und was weiß ich was alles unterwegs sind. Und da gibt's noch mal ein Zeitalter danach, was quasi so der vierte Weltkrieg, den bestreiten wir mit Stöcken. So nach diesem Einstein-Zitat ist es so die Idee. Und bis man das dann auch begreift, weil das am Anfang so anfängt, wenn du die ersten Szenen aus dieser Epoche siehst, weißt du erstmal nicht, wo du die hinstecken sollst. Das sind halt primitive Leute, das sind irgendwelche Indianer. Es taucht dann aber relativ schnell so future-mäßige Fahrzeuge, läuft Halle Berry, kommt da mit so einem schwebenden Schiff an und dann denkst du so, stopp mal, eben waren wir noch mit Reitern und Indianern und Barbaren und Kannibalen und jetzt fliegt sie hier mit ihrem Schiff rein. Dann weißt du erstmal nicht so, wo stecke ich diese Zeit jetzt hin und irgendwann sortiert sich das dann hinter die Zukunft mit den Hochhäusern und den fliegenden Autos. Und das ist so ganz nett gemacht und dann auch zu sehen, wie die beiden Zeiten miteinander verbunden werden. Aber der geht halt endlos und das dafür trägt es nicht. Also im Endeffekt ist es so ein Film, wo ich dann am nächsten Tag abends wusste, dass er sich nicht tief bei mir eingeprägt hat. Weil normalerweise, wenn ich an einem Kinoabend irgendwie einen Film schaue und nächsten Tag in die Firma gehe, da gibt's Kollegen, mit denen ich dann immer darüber rede irgendwie. Dann spricht man irgendwie darüber, was hast du gemacht? Und so irgendwie, ja, keine Ahnung, war im Kino, hab das und das geguckt. Und ja, wie war denn das? Und da ist mir erst so 18, 19 Uhr, so kurz vorm Feierabend, ist mir überhaupt erst eingefallen, dass ich am Vorabend im Kino war, dass ich ja mit irgendwem darüber reden könnte. Und da habe ich mir gedacht, das lässt eigentlich tief blicken, wenn der sofort weg ist irgendwie. Und das ist schon...
Ja, das ist ein bisschen schade. Das ist
komisch, ja.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich den noch anschaue, vielleicht irgendwann auf DVD. Aber nachdem das Buch eben auch für mich nicht jetzt so ein Riesenerlebnis war und die Hauptdarsteller einfach mich auch generell überhaupt nicht interessieren, weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob ich dafür ins Kino gehe.
Ja, naja.
Und nach dem, was du jetzt sagst, ist jetzt auch nicht direkt so, dass
ich es gut habe. Also wenn ich jetzt Punkte geben müsste, würde ich mal sagen 6,5.
Ich habe noch neulich gedacht, wir haben nur noch selten 6 Punkte, weil wir meistens entweder viel besser finden oder deutlich schlechter. Aber heute haben wir
es gibt nichts Wirkliches, wo man drin sitzt und denkt, oh, das ärgert mich jetzt. Aber am Endeffekt gehst du raus und denkst dir, irgendwie fehlte der zündende Funke dann doch noch. Ja? Also okay. Der Film an sich ist, die Bilder sind toll, die Schauspieler sind schon auch toll, das Make-up ärgert mich und die Geschichte ist einfach, ja. Es gibt eine tolle Szene von Tom Hanks in der Jetztzeit spielt dann einen Boxer, der ein Buch geschrieben hat und dann auf der Release-Party von einem der seinem ärgsten Kritiker, der das Buch kritisiert hat, der kommt auch auf die Party und der ist ihm natürlich intellektuell um 48 Stockwerke überlegen und den fordert er dann heraus und dann macht er 2 schnippische Sprüche und hat die gesamte Party und die Lacher alle auf seiner Seite und dann gibt es eine Affekthandlung, die sehr überraschend kommt und wo das ganze Kino sehr schockiert war, aber dann irgendwie auch lachen musste. Ich will es nicht spoilern, aber die Szene ist so...
Schon mal erzählt?
Ich habe es dir schon mal erzählt, aber ich will es jetzt nicht in der Sendung sagen.
Ich dachte, du
hast dann so einen Moment,
kennst du doch schon.
Wo man kurz denkt so, hat er das gerade wirklich gemacht? Das fand ich ganz lustig.
Unser Hörer Leuchti gibt 9 Punkte.
Das, wow. Ich will ja nicht sagen, dass man den nicht auch anders sehen kann, aber ich fand den nicht so
klar. Bester Film, den er im letzten Jahr gesehen hat, sagt er. Na wow. Gut. Okay, ich Claudia muss jetzt leider gehen,
klingt sich aus.
Um Silver Linings Playbook zu sehen, damit ich euch dann nächste Woche erzählen kann, ob ich den genauso fand wie ihr.
Wenn du nicht den Film mit Silver Lion siehst, sondern Silver Linings Playbook.
Silver Lions Playbook. Okay,
tschüss. Ja, tschüss. Was tschüss. Ich über meine Küche erzähle, hörst du dann in der Aufnahme.
Ja, höre ich dann in der Aufnahme, ja, genau.
Genau. So, Claudia ist raus. Ich rück mal hier in die Mitte. Ich habe mal am Kabel gezogen, das war nicht sehr schlau. So, ich rück mal hier in die Mitte. Was haben wir denn als nächstes auf der Liste, Herr Listen-Themen? Ja. Wir müssen mal hier wieder, Herr Pritloff, wir brauchen so einen Beamer, damit wir es alle sehen können.
Was?
Ja, für die Ablaufliste.
Ja, ne.
Shownotes-mäßig.
Ich habe in den letzten, und dann seit Weihnachten, Blu-rays geschaut, und zwar die Game of Thrones-Serie.
Aha.
Die ja doch das ein oder andere Mal sehr positiv aufgenommen wird von Serienfans und so. Mhm.
Also, ja, das halbe Twitter ist voll davon.
Ja.
Nein.
Ich fand's nett.
Dein Gesicht sagte gerade, ich verstehe die Menschen nicht mehr.
Ja, also, es ist schon nett und es sieht toll aus und es ist eine nette Geschichte, aber es ist halt einfach. Also ich habe jetzt die erste Staffel geguckt, 10 Folgen, und naja, das hätte man auch in 2 Spielfilmen zeigen können. Und eine Folge ist halt da eine Stunde lang. Und so, oh, was passiert das, dann reitet der dahin, dann das, dann so, dann droht der dem, dann, aber nie so, dass man das die, also ich hatte kaum Charaktere, bei denen ich mitfühlen oder richtig mitgefühlt, so, oh, dem darf nichts passieren, so, pff, okay, dann hacken sie dem halt den Kopf ab. Ja,
ja, so ist er weg. Ja, ja. Gut, ich kann jetzt da gar nichts zu sagen, ich habe es
einzige
Minute gesehen.
Ich war wirklich ein bisschen, na, nicht schockiert, aber
enttäuscht.
Enttäuscht, weil ich hatte irgendwie irgendwo mal kostenlos die erste Folge gesehen oder im Fernsehen, was weiß ich. Irgendwo hatte ich jedenfalls die erste Folge mal her und habe die geguckt und die sah auch toll aus und die fing auch irgendwie gut an und nahm auch so Tempo auf. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, ich schaue diese Stunde und dann bauen sie in den letzten 5 Minuten oder in den letzten 2 Minuten, bauen sie dann Spannung auf, einen Cliffhanger und dann ist Schluss. Und dann fängt die nächste an, dann lösen sie diesen Cliffhanger auf. So, lala. Mhm. So, okay, ja, krass, gut.
Ist dann, und dann, wird dann auch so ein bisschen underdelivered wahrscheinlich, so, man hatte mehr erwartet.
Ja, also, das ist halt, es wird halt dann doch irgendwie aufgelöst, aber dann geht halt irgendwie 50 Minuten lang, reitet der eine zum anderen, verhandelt oder so, und es sieht halt toll aus, das muss man sagen. Also, alle super Rüstungen und super Outfits und tolle Thronsäle und riesige Heere, die da irgendwelche gigantischen Zeltlager aufbauen und irgendwo in so einer Eiswüste oder na, die sind dann so einer Mauer, die verteidigen irgendwie, da sind ein paar Charaktere sind an der Nordmauer, die gegen den Schnee, die Schneemenschen irgendwie, was weiß ich, verteidigen. Und ja, das ist so, sieht alles sehr schön aus.
Mhm.
Das schon. Also das war so.
Also so optisch. Production Value.
Ja,
top, ja, aber
sah auch gut aus, aber oh, also ich habe jetzt auch keinen Bedarf mehr, da
weiterzuschauen.
Nee.
Wie lang ist eine Staffel? War das jetzt
schon? Also es waren 10 Folgen.
Ist die komplette erste Staffel.
Ich glaube, ja.
Okay.
Schon auf der DVD-Hülle jedenfalls auf.
Ja, erste Staffel. Gut, wenn das so ist.
Ja.
Ja, bei dieser Apple-Aktion, die einem ja über Weihnachten oder nach Weihnachten immer 12 Tage lang jeden Tag irgendein unnützes, meistens teilweise partiell unnützes Ding, zumindest habe ich das Gefühl, dass es in den letzten Jahren so ist, Ding schenken, gab es ja jetzt.
Die können nicht immer für alle Leute interessante Sachen finden. Also, ich finde es immer ganz nett.
Es ist eine nette Aktion, aber dieses Jahr war echt fast nur Krempel dabei.
Ich fand letztes Jahr schlechter, ich fand dieses Jahr eigentlich ganz.
Echt?
Brauchbar. Ich fand das Fußballspiel sehr lustig, wo man Tore vergangener Meisterschaften nachspielen konnte.
Das ist ganz nett. Das ist auch das Einzige, was ich bisher ausgiebiger
benutzt habe. Das habe ich meinem Vater empfohlen. So, hier, geh mal da, Apple, was? Kostenlos? Was gibt's da? ja, klick halt da. Nee,
und aber dann, eine Sache fand ich ganz
gut. Und dann hat er das halt, hat er gemeint so, ja, ich habe jetzt alles Amateur durch. Ich habe dir das vor 2 Tagen gesagt, ja, ich habe ein bisschen gespielt. Okay.
Das ist aber schön, wenn man sich überlegt, dass dein Vater wahrscheinlich auch schon über 60 ist.
Ja, der wird dieses Jahr 70.
Ja, siehst du, dann finde ich das irgendwie sehr bemerkenswert. Dass man auch in dem Alter noch plötzlich von Computerspielen gepackt werden kann, die einem, ja, an dem man das ganze Leben nicht hatte.
Ja. Ah, also wirklich lustig, ja. Tischtennis und jetzt das Fußballspiel, das wirklich.
Ja. Nee, was ich sagen wollte, ich kam jetzt gerade wegen Serien drauf, weil es gab ja auch die erste Folge von Sherlock.
Ja.
Die Serie hatten wir hier schon mehrfach gehypt. Und es ist tatsächlich so, dass ich die erste Folge, genau diese,
ich auch nicht,
hatte ich, nee, doch, ich hatte sie gesehen, echt? Aber nur ab der Stelle, wo sie,
ich hab's noch gar nicht
wo gesehen, sie die Leiche finden.
Okay.
Also die erste Leiche, die von der Frau, die auf dem Bauch und diesem Dachboden liegt. Ich verrate da jetzt nichts. Ab dieser Stelle hatte ich sie gesehen und insofern konnte ich jetzt nochmal die ersten, da fehlten mir so, ich sag mal 15 Minuten vielleicht, vielleicht ist es auch nur 12 oder 8 oder so, aber gerade so die Vorstellung, wie lernen sich Watson und Sherlock eigentlich kennen, wie kommt's dazu, dass die beiden zusammenkommen, das fehlte mir bei der Serie und insofern fand ich es nett, dass ich das jetzt nochmal gucken durfte und bin dann auch gleich wieder kleben geblieben und hab da gedacht, ah, so die Details, wie dies ausgeht, hast du jetzt doch schon wieder verdrängt. Schau ich es gleich nochmal. Und dann ging jetzt direkt so mein Gedanke, wann kommt eigentlich endlich die dritte Staffel? Und warum gibt es nicht schon 10 Staffeln, die ich bestellen kann? Serie ist so gut und ich hab's direkt, und da sind die Folgen 1,5 Stunden lang.
Das ist einfach ein Spielfilm. Ja, einfach genau. Ein Sherlock Holmes auf modernen
Spielfilm. Genau, damit haben wir jetzt quasi schon 6 davon und die nächsten 3 kommen hoffentlich bald. Ja, das wollte ich einfach nur nochmal empfehlen, dass wer Sherlock noch nicht geguckt hat, aber gibt es wahrscheinlich eh kaum noch Leute, die das nicht gesehen haben.
Ja,
aber falls dann
die,
unbedingt
rein. Kostet die Folge auch nur 2,50 € oder so, wenn du die bei iTunes kaufst.
Die ganze Staffel kostet über iTunes, glaube ich, 7 €.
Ja. Also das sind 7 €, die kann man wirklich mal...
Genau, da es jetzt 2 Staffeln gibt, ist man mit...
Da spart man einmal GZ und dann kann man das davon kaufen.
14 € ist man dabei mit beiden Staffeln. Gut, was sagt die Liste als nächstes?
Der Chat empfiehlt mir, wir senden nämlich heute mal wieder live, wie die Nicht-Live-Hörer wahrscheinlich schon gemerkt haben, doch mal weiterzuschauen.
Natürlich, das sagt also der Chat ja immer. Egal, welche Serie wir verreißen, es heißt immer, du musst aber und du sollst eigentlich.
Genau, du sollst dann doch nochmal weitergucken. Also, oder liebe Hörer, schreibt das mal in die Kommentare. Game of Thrones, ich war jetzt wirklich ein bisschen enttäuscht von der ersten Staffel. Ich habe im gleichen Atemzug irgendwie bei Amazon auch noch Breaking Bad gekauft. Und verspreche mir davon jetzt mehr.
Das hättest du dir auch bei mir oder Claudia ausleihen können.
Ja, echt? Habt ihr es auf Blu-ray zu Hause?
Ach, Blu-ray nicht. Wenn du unbedingt HD willst, DVD gehabt.
Ja, nee. Aber vorher muss ich halt meine Bar fertig einräumen und damit ich das Wohnzimmer freiräumen kann, damit ich dort mein Fahrrad aufstellen kann.
Whatever.
Ja, weil nämlich ich finde solche Serien passen gut zum Radfahren.
Okay, ich habe noch 2 Filme nachgeholt, die ich nur ganz kurz abhandeln will. Und zwar habe ich 96 Hours gesehen, den hatte ich noch nie geguckt mit Liam Neeson.
Mhm.
Weiß nicht, habt ihr damals, glaube ich, sogar besprochen hier, gell? Wo er irgendwie alter CIA-Agent ist und seine Tochter
Bodycount.
Seine Tochter in Paris entführt wird.
Da haben wir den Trailer gesehen, der Trailer war richtig gut.
Der Trailer war richtig gut.
Der ist so toll.
Der Film? Ich fand den Film auch ganz nett, weil es die Geschichte ist halt stumpf. Ja, Liam Neeson zieht auf einen Rachefeldzug und kloppt alles nieder. Aber was ich dem Film hoch anrechnen möchte, ist, dass es... Mich hat keine Wackelkamera gestört, falls eine drin ist, war sie... Ich habe ehrlich gesagt nicht drauf geachtet, weil die Geschichte doch auch hinreichend spannend ist. Man will dann schon wissen, wie er die zurückkriegt und wie er sie findet. Und es hat so eine schöne handgemachte Action-Atmosphäre. Also er kloppt die Leute, die meisten haut er einfach um. Und immer so 4 Schläge, dann sind sie platt.
Ja,
genau. Weil er einfach so irgendwie der derbste, und ich meine, Liam Neeson sieht er jetzt nicht unbedingt so aus. Der heftigste
Verprügler auf der ganzen Welt.
Der heftigste so Totklopper. Und das war so eine schöne, harte, brutale, handgemachte Action, die man ihm auch abkauft. Nicht wie in Bourne 2 oder Bourne 3, wo die Kamera einfach nur noch irgendwie extrem dicht dran und extrem gewackelt hingehalten wird und du weißt gar nicht, wer schlägt da wen und wo schlägt
der hin. Das ist ja bei vielen Filmen heutzutage so, dass man einfach von Action oder von von Computereffekten oder von Gedöns erschlagen wird. Und das fand ich damals auch sehr erfrischend. Es gibt einfach auf die Fresse oder er schießt ihn und ja, es ist
genau.
Es
die, ist Geschichte rau ist, und rau die Geschichte und ist wirklich.
Kann man in 4 Sätzen erzählen, ja, auch mit Ende.
Genau. Ja. Aber ich habe mich dann immer mal gefragt, wird er noch mal irgendwann irgendwie verletzt? Weil das ist ja immer, so in so Filmen, so irgendwann muss ja auch mal der Rückschlag kommen, sonst haben wir keinen dritten Akt. Und da ist es so, er wirkt, egal wer sich ihm in den Weg stellt, er kloppt halt einfach alles weg. Und irgendwann denkst du dann so, das kann doch jetzt nicht so zu Ende gehen. Er kann doch jetzt nicht einfach bis zum Ende durchmarschieren und alles umhauen. Gut, wollen wir es nicht verraten, aber irgendwie so bei der Hälfte vom Film dachte ich so, das ist, also, das ist ein bisschen alles sehr geradlinig, wie das hier vor sich geht.
Wie viele Punkte würdest du trotzdem geben?
Im Action-Bereich 7,5. Also hat mich gut unterhalten, hat gepasst. Ja,
ist doch wichtig.
Und den anderen, den ich nachgeholt habe, nach unserem Jahresrückblick, kam der vom Martin, glaube ich. Tinker, Tailor, Soldier, Spy, Bube, Dame,
König
Ass,
Spion,
weiß nicht, wie auch immer.
Ja.
Mit Gary Oldman, dieser MI6 wird von den Russen infiltriert und hat unter Umständen einen Maulwurf in sehr gehobener Position und Gary Oldman ist schon pensioniert zu dem Zeitpunkt und ermittelt von außen in den eigenen Kreisen und versucht dort rauszukriegen. Allerdings an sich genau mein Thema, also genau wie der Martin mag ich solche ruhig
ich auch inszenierten sagen, deswegen, ich bin jetzt gespannt, hier
Thriller. Aber der war mir zu ruhig.
Ja?
Also der hat zu keinem Zeitpunkt richtig Fahrt aufgenommen. Also ist natürlich irgendwie passt es zu der Inszenierung, dass Gary Oldman als alter Mann im Grunde nur mit dem Kopf ermittelt und nicht mit der Waffe in der Hand. Es wird auch in dem ganzen Film, glaube ich, wenn nur 2 Schuss abgegeben oder so.
Erzeugt ja trotzdem Spannung. Also bist du gespannt, wie es weitergeht oder sitzt du da und...
Nee, genau, das war der Punkt. Ich bin so
nebenher irgendwie im Internet und...
Ich habe ihn auch in 2 Teilen gesehen. Beim ersten habe ich eingeschlafen. Vielleicht sagt
das spricht ja was für den
Film. Das spricht vielleicht für den oder gegen den Film eher.
Obwohl, ich hab letzte Woche auch Football geguckt und ein richtig spannendes Spiel, aber ich bin leider etwas eingeschnickt.
Ja. Ja. Nee, also insofern hat mich am Ende auch nicht wirklich überzeugt. War schon keine Zeitverschwendung, aber das ist jetzt keiner, den ich weiterempfehlen würde für Leute, die so Agenten-Thriller mögen. War mir zu ruhig und ja, Benedict Cumberbatch war sogar drin, also Sherlock. Also da war ich sehr positiv überrascht, als ich so gesehen habe, wer da so alles mitspielt, auch Colin Firth. Der auch
in diesem
Führungszirkel da.
Sehr schön besetzt, gell?
Ja, der ist gut besetzt. Aber insgesamt.
Okay.
Nee, irgendwie vielleicht so 6,5. Und ich hätte mehr erwartet. Ich dachte, das wird so ein 8,5, 9 Punkte Film und wurde es dann aber nicht. Zumindest für mich nicht.
Ja. Ich hatte auch zwischenzeitlich Interesse, als der Martin darüber gesprochen hat. Ja. Leuchti empfiehlt uns Tatortreiniger. Ich habe nur auf Twitter neulich gesehen, dass alle darüber reden und sich freuen und dass es total toll ist. Hast du das geguckt?
Ich habe es runtergeladen, aber noch nicht geguckt.
Gut, dann sprechen wir nächste Woche drüber.
Genau, also es ist eine deutsche Serie über jemanden, der vom Job her Tatorte putzt und der wird gespielt von...
Ist eine
Serie...
Fiction.
Ja.
Okay.
Die auch komödiantisch wertvoll ist. Allerdings wird sie leider zu völlig mutlosen Sendezeiten ausgestrahlt, was man halt der ARD, den ARD-Offiziellen dick aufs Brot schmieren muss, dass sie sich da nicht mehr zutrauen, weil sie da eine wirkliche Perle im Programm haben, die sie halt echt verstecken im Niemandsland der ihres Programms. Es wird von diesem Björn, wie auch immer der Vornamen heißt, ich weiß seinen genauen Namen nicht. Das ist die Figur, die in Stromberg diesen Kollegen spielt, auf dem immer alle rumhacken.
Okay.
Wenn wir es nächste Woche geschaut haben,
dann werde ich auch gucken, dass ich es bis nächste Woche fertig habe. Wir haben ja schon des Öfteren für den Mac die Mediathek-App empfohlen.
Richtig.
Diese Empfehlung. Die haben sie jetzt einfach eingestellt. So. Ja, die gibt's jetzt nicht mehr.
Auf Twitter hat sich der Programmierer geäußert und hat gesagt, aus rechtlichen Gründen. Und Da kann man jetzt nur mutmaßen. Ich glaube, ist zumindest, vielleicht gibt es mittlerweile ein weiteres Statement, das habe ich nicht mehr verfolgt, weil ich jetzt auch mit meiner Küche beschäftigt war.
Die ARD sendet ja jetzt irgendwie ihr Programm komplett.
Ja, und es war jetzt auch gerade der Jahreswechsel und wir haben jetzt von GEZ auf Rundfunkbeitrag umgestellt. Also das sind jetzt alles Mutmaßungen. Ja. Vielleicht steckt da irgendwo irgendeine Zeile Rechtstext, die ihm jetzt daran hindert, das weiterzumachen. Vielleicht war das schon immer illegal und es ist jetzt also nur... Das Problem ist ja, dass das Ding Downloads ermöglicht hat und die Sachen werden ja eben depubliziert, die meisten fliegen dann nach 7 Tagen raus und in dieser Gemengelage von damit kanntest du runterladen, war schon immer irgendwie, zumindest bei mir auch immer so der Verdacht, wie kann das eigentlich sein, dass das legal ist?
Eigentlich kann das nicht sein.
Und ja. Ja.
Aber solange du es nicht weiter zur Verfügung stellst, könntest du es ja theoretisch auch aufgenommen haben.
Richtig.
Also so, genau. Das ist ja die Idee dahinter. Du nimmst es quasi auf deinem Computer auf und dann...
Genau.
Ich habe jetzt gestern dieses SourceForge irgendwas...
Genau, diese Mediathek-View
genau.
Gibt es. Das werden wir, denke ich, auch verlinken.
Das gibt's auch für Downloads. Ich habe es gestern dann... War ein bisschen Krampf. Man muss dann irgendwie so...
Man muss VLC und FLV-Streamer noch installieren.
Genau. Aber das geht's auch unter Windows, habe ich jetzt gesehen.
Richtig.
Und man muss Java drauf haben... Das sind halt alles so, man muss so ein bisschen drin rumvorwerken. Ich werde das gucken, dass ich das für die nächste Sendung nochmal ein bisschen aufarbeite.
Genau.
Und dann
also das habe ich mir auch angeschaut, habe es mir auch installiert. Mein erster Versuch, einen Download zu starten, hat Ewigkeiten rumgerödelt und dann am Ende nicht funktioniert mit irgendwie unbekannter Fehlermeldung. Ich habe dann allerdings auch keine Zeit mehr gehabt.
Bei mir war es mit bekannter Fehlermeldung. Alter, du hast voll FLV nicht installiert. So. Okay,
ja
gut.
Ja gut, nee, das hatte ich schon drauf und es hat dann auch ewig rumgetan und dann, es war dann immer so gelb, von wegen es läuft noch.
Und also dann habe ich dann habe ich. Mir hat es funktioniert, ich habe nur ungefähr eine halbe Stunde gebraucht, um die Datei wiederzufinden.
Ah.
Weil er die irgendwo abgelegt hat. So, Datei gespeichert in Users, DV, irgendwas. Scheiße, wie komme ich denn jetzt wieder da rein? Ja, okay, dann hab ich übers Terminal gefunden.
Wirst du schon finden, dein Datei.
Ja, ja.
Naja. Also, da schauen wir nochmal. Ansonsten, es gibt ja noch diese Online-Videorekorder, wo man Safe TV oder Online VTR.
Da kennt sich der Erik vom Kinocast aus, der macht das immer.
Genau. Die haben nur den Nachteil, dass du zumindest, wenn du nicht Geld nach ihnen wirfst, musst du immer vorher sagen.
Genau.
Ich möchte das aufnehmen.
Das ist mein Problem.
Genau.
Und heute Abend kommt der Tatort, weißt du, wann es mir einfällt?
Wenn er
9:15 Uhr.
Genau.
So, jetzt noch eine halbe Stunde, ja, scheiße.
Genau. Es würde zumindest so ein Problem lösen, wie ich hatte in der Mediathek-App, konnte man ja auch so Subscriptions machen, wo man dann ganz klar sagt, okay, was ist ich, Neo Paradise oder Bambule, weil ich die Kuttner sehen will. Das klicke ich rein und immer wenn eine neue Folge davon online ist, dann lädt er die automatisch runter, wenn du die Mediathek-App gestartet hast. So war das ja. Und das kannst du ja genauso gut durch eine programmierte Aufnahme ersetzen.
Ja. Ja,
wenn du weißt, diese Sendung möchte ich haben. Andere Sachen, so wie auf Twitter schreien alle Tatortreiniger und du kriegst es erst in diesem Augenblick mit, wo der Tatortreiniger schon läuft oder vielleicht schon fast zu spät ist, dann hilft dir so ein Online-Videorekorder auch nichts mehr.
Ja.
Es gibt da wohl ein paar, wo man irgendwie Geld hinterher werfen kann und dann kann man auch im Nachhinein, aber das ist alles auch immer so am Rande der Legalität und Teile und dieser Anbieter...
Damit geht's ja und eigentlich sollte es ja auch.
Ja.
Also wir können da keine Rechtsberatung geben, muss man ja
ganz
sagen.
Wir haben nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit auf unserem Aufnahmegerät.
Ich habe gestern durch Zufall noch.
Deshalb leuchtest du schon immer.
Noch ein ganz tolles, ja, wir haben noch eine Viertelstunde
ungefähr. Okay,
na dann. 10 Minuten. Ganz tolle Zusammenfassung jetzt zu Beginn der Formationstanzsaison gesehen. Kam auf dem Norddeutschen Rundfunk, kann man sich sicherlich auch da runterladen, irgendwie der aktuelle Sportkalender oder so, wenn einen das interessiert. Ich weiß, dass nicht viele unserer Hörer sich für Tanzsport begeistern können, aber die es
mindestens machen, genauso viele wie für Curling.
Boah, dann könnt ihr euch das mal unterhören. War wirklich sehr gut gemachte Sendung, auch eben mit Insider-Informationen und so. Behind-the-Scenes-Material. Also das, was ich eben in meiner aktiven Zeit noch erlebt habe. Wo man denkt so, ja, stimmt, bei dem hast du auch mal trainiert. Irgendwie Rüdiger Knack, der Weltmeistertrainer und so. Ja, ich wollte noch ganz kurz, weil ich eben schon angefangen habe mit dem Football, die Playoffs haben angefangen und der Williams hat mir die Woche eine Nachricht geschrieben, er hat jetzt rausgefunden, wie dieser Mensch heißt, aber ich habe es leider schon wieder vergessen. Ein Deutscher hat es jetzt geschafft und wird sich also wir haben ja zwei Deutsche in der NFL und einer ist jetzt übers College noch dazu und der ist wohl ziemlich erfolgreich
und wird sich wohl für die wie heißt denn dieses Wahldings, wenn die Teams sich ihre Leute zusammensuchen dürfen?
Draft?
Draft, genau. Wird sich für die Drafts melden und eventuell gedraftet werden von einem Team.
Aha.
Ja. Gut. Das ist schon ziemlich cool. Also da als irgendwie hier in so einer, naja, ich weiß nicht, auf welchem Niveau die deutsche Football-Liga ist, aber wenn du es von da aus ins College schaffst, da so erfolgreich spielst, dass du irgendwie unter die ersten paar hundert kommst, dass es sinnvoll ist,
kriegst, in die NFL zu springen.
Im dritten Jahr, also der hat, glaube ich, noch ein Jahr, mit 22 eventuell in die NFL zu kommen. Und das ist halt schon echt gut. Drafts sind, glaube ich, erst im April. Ja, das Spiel, was ich letzte Woche verschlafen habe, war übrigens Green Bay gegen Minnesota. Das Lustige war, die haben irgendwie gespielt gegeneinander und Minnesota irgendwie, wenn einer gewonnen hat, dann hat das in die Playoffs geschafft. Und jetzt war gestern, haben das Wildcard, also die Playoffs angefangen und haben direkt wieder gegeneinander gespielt. Ja.
Heute Abend werde ich nochmal ein bisschen schauen. Dann haben wir noch 5 Minuten Zeit, dann rede ich noch kurz über meine Küche.
Oder? Wir müssen noch ganz kurz Werbung machen, denn der Cocktail-Podcast, die Freunde vom Cocktail-Podcast, haben mal wieder ein Video gemacht. Wir haben mit so einer kleinen Messer.
Mit einem viel zu kleinen Messer, möchte ich betonen.
Haben sie versucht, eine Champagnerflasche abzuschlagen, also den Kopf abzuhauen.
Ja.
Und davon gibt's ein Video. Wir verlinken das hier unter der Folge. Ihr könnt das aber auch bei dir im Channel, ist es da. Also wenn ihr auf YouTube Robert Krüger folgt.
Ja, wenn ihr mir folgt bei YouTube, dann kann man das da sehen. Wir können es bei Facebook/Cocktail Podcast, facebook.com/Cocktail Podcast sehen. Aber wir verlinken das jetzt auch einfach hier und da müssen wir die Leute jetzt gar nicht umherschicken.
Genau.
Ja.
Ich habe noch Konzert hier stehen, aber das haben wir schon.
Haben wir schon abgewandelt, genau.
Es wird ziemlich gut. Wir haben noch nicht mehr viele Plätze, aber
genau.
Den einen oder anderen können uns auch spontan schreiben, eventuell auch an dem, wenn ihr das erst Samstag hört. Vielleicht ist ja noch was frei, wenn ihr euch jetzt einfach über Twitter oder
genau.
Twitter ist dann, glaube ich, sicherste oder Facebook oder.
Wenn es kurzfristig sein soll, E-Mail ist auch okay. Lesen wir ja auch sofort. Ja.
In Frankfurt. So, du hast eine Küche gekauft. Ich habe irgendwelche absurden Fotos gesehen mit so einem vollgeladenen Kleinauto.
Das war kein Kleinauto, das war ein Astra.
Echt?
Astra Kombi. Komm, der ist genauso groß wie dein Golf.
Aber ich habe noch Gas drin.
Ja.
Ich habe viel weniger
Kombi. Nein, ich habe
hast du eine komplette Küche? Oder
nein, das ist nur eine Seite. Nur eine Seite der Küchenzeile.
Links.
Links.
Also die Hörer waren jetzt noch nicht bei dir.
Aber die Hörer kennen meine Küche nicht. Ich sage jetzt für dich trotzdem links.
Ist ungefähr so groß wie das Bett, unter dem du gerade sitzt.
Ja, meine Küche ist nicht so wahnsinnig riesig. Aber ich habe
2x3 Meter? Viel mehr ist das drin, oder?
Ja, so genau weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Ja doch, ich würde mal sagen, so 2 Meter irgendwas mal 2 Meter irgendwas. Ja, ich habe einen Haufen Teile gekauft und das ganze Auto war komplett voll mit umgelegter Rücksitzbank bis unter das Dach voll gestapelt. Und dann habe ich das Ganze nach Hause gebracht, habe mir damit mein Wohnzimmer zugestapelt mit den ganzen Kartons und Kisten und dann stand ich heute vor dem Desaster. Dann kam mein Bruder vorbei und dann haben wir angefangen zu schrauben. Erstmal haben wir die alten Küchenteile rausgeräumt, weil da stehen so Möbel, die überhaupt nicht dazugehören.
Der eine wird Barschrank bei dir, gell?
Der eine wird Barschrank, der jetzt in der Küche stand. Und dann haben wir angefangen zu basteln und wir haben an 10 Ecken haben wir festgestellt, da brauchen wir noch das, da fehlt ein Stecker, da ist das Kabel nicht lang genug, da fehlt ein Teil noch Arbeitsplatte, da haben wir uns vermessen. Hier müssen wir, wenn wir das jetzt einbauen, können wir das hinterher nicht festschrauben, da fehlt aber noch das Teil, deshalb können wir den Teil, der eigentlich zuerst gemacht werden muss, gar nicht zuerst machen. Und im Moment ist in meiner Wohnung sind überall halbgebaute Möbel und überall, was nicht Küche ist, wo das Zeug hinterher hin muss, sind jetzt die Sachen, die eigentlich in der Küche sind. Also mein ganzes Sofa zum Beispiel ist komplett mit Geschirr voll gestapelt. Das Einzige, was man im Moment noch betreten kann, ist das Bad und ich kann mein Bett benutzen. Alles andere ist vollgeräumt mit Kram.
Du glaubst gar nicht. Du hast nur Möbel gekauft. Du hast jetzt nicht noch einen neuen Herd oder?
Ich habe einen neuen Backofen gekauft, ja.
Ah, okay.
Und
war der nicht mehr gut? Der sah so hochwertig aus.
Verarschst du mich gerade?
Nein, ich
habe einen Gasbackofen im Moment und Gasbacköfen sind das Letzte. Das möchtest du nicht benutzen, weil da kommt die Hitze immer nur von unten.
Ach so,
und da kriegst du alles von unten braun bis schwarz, aber von oben nichts knusprig. Das ist die totale Hölle.
Auch also wenn du Kuchen. Du könntest es halt falsch rum machen.
Ja, das wird super funktionieren. So eine Pizza, der Käse tropft dann auch gar nicht runter. Nein, also auch Kuchen oder sowas, wenn du so einen Kuchen hast. Wie
oft machst du den Kuchen?
Das kommt vor.
Echt?
Wenn du dann das irgendwie brauchst.
Nächste Woche, liebe Hörer, hier hat Robert Krüger gerade angegeben, Nächste Woche wird er mit seinem neuen Backofen für uns in der Sendung einen Kuchen backen.
Ich bezweifle im Moment, dass nächste Woche dieses Ding überhaupt schon steht und angeschlossen ist. Ich werde morgen weiter basteln. Ich habe morgen frei. Morgen ist ja Montag. Wir nehmen gerade sonntags auf.
Wie, du hast frei?
Ja, bei mir kommt der Typ, der vom Gaswerk und reißt die ganzen Gasleitungen raus und macht neue, weil meine Gasleitungen undicht sind.
Oh, das möchte man aber auch gerne haben.
Das möchte man sehr gerne haben. Als sie das rausgekriegt haben, haben sie das Vermessgerät dran gehalten und da hat der Typ wörtlich gesagt, normalerweise misst das in Parts per Million, also das ist irgendwie so, ich weiß nicht, Teil Promille oder noch irgendwie weniger, da müsste man jetzt mal rechnen, dazu bin ich gerade zu faul. Und dann meinte er, ne, aber bei Ihnen ist schon Prozent. Und dann dachte ich so, das klingt nicht gut. Und dann hat er das notdürftig abgedichtet. Und hat gesagt, da muss dann einer kommen, muss die Rohre neu machen. Und der kommt morgen und deshalb habe ich morgen frei, weil der morgen meine halbe Haus auseinanderhacken will.
Okay.
Und da habe ich mir gedacht, einen Tag vorher die Wohnung in ein Schlachtfeld zu verwandeln, ist doch eigentlich nur konsequent. Der Typ wird keinen Platz haben, um zu bauen. Ich muss dann noch so ein bisschen wenigstens in der Nähe der Gasrohre.
Achso, dann dreht er bei euch im ganzen Haus Gas ab und macht dir neue Leitung.
Nee, jede Wohnung hat einen eigenen Gashahn. Also der kann, denke ich mal, bei mir die Wohnung einzeln abstellen und dann wird er, entweder macht er nur diese Verschraubung, diese undichten Stellen neu, oder er macht die ganzen Rohre neu. Ich habe keine Ahnung. Wir werden sehen.
Das wird ja spannend.
Und während er das macht, werde ich mit meinem Bruder in einem Zimmer, der kann ja nicht überall gleichzeitig sein, der Typ, weiter Schränke, Schubladen, Türen und all diesen ganzen Geraffel aufbauen.
Das ist schön.
Zwischendurch noch den Schreiner besuchen, weil ich habe keine Kreissäge und ich muss diese Arbeitsplatte gerade absägen. Ich habe das schon mal mit der Stichsäge gemacht. Das ist nicht so gerade geworden, wie ich mir das gewünscht hätte. Insofern.
Du könntest auch nachher trinken und nicht vorher trinken sein.
Neuer Plan, diesmal Profi ranlassen.
Ja, das kostet ja nicht viel mal.
Ich denke mal, da werde ich irgendwem ein Trinkgeld zustecken. Die Linie werde ich schon aufmalen, da würde ich dem sagen, da ist eine Linie. Einmal hier lang cutten, bitte. Da hast du.
Baumarkt weißt du, machen das so kostenlos.
Ja,
die ersten Schnitte bei meiner Bar habe ich auch da.
Baumarkt, da komme ich jetzt auch nicht mehr vorbei. Und ich habe einen Schreiner direkt auf der anderen Straßenseite.
Das ist ja viel besser. Ich baue mir gerade die Bar um. Das heißt, ich kann nachfühlen, wie es ist, wenn alles im Chaos versinkt.
Ja, wir sind die Chaos-Twins jetzt für die Woche noch.
Gestern habe ich mit Martin bei mir schon angefangen, IKEA-Billy-Regale mitten im Raum zu befestigen, was echt schwer ist. Also als Raumteiler stehen die da drin.
Und dann schwanken die
aber. Die sollen voll mit Schnaps werden und... Ja. Aber mittlerweile sind sie echt stabil.
Also ihr habt die aneinander geschraubt und dann die Stirnseite noch an die Wand oder wie?
Die Stirnseite erst an die Wand und dann die anderen Schränke dran.
Ja.
Und dann von der Rückseite auch noch, weil auf der Rückseite wird mein Lager sein.
Du musst
noch vorbeikommen.
Ja, ich kenne ja die Grundrisse so ungefähr und ich bin sehr gespannt, wie das aussieht.
Es wirkt so krass anders. Das ist echt krass.
Ja.
Und das Licht geht schon wieder. War leuchtet schon wieder.
Bei mir geht das Licht im Flur nicht, das wird den Gasmann morgen vielleicht auch so ein bisschen. Aber ich weiß nicht, ob ich ihm da noch helfen kann.
Ja.
Nun gut.
Ich werde aber heute Abend nicht mehr viel bauen, weil ich Playoffs schauen muss.
Ich werde heute Abend bei meiner Mutter Gänsebraten essen gehen.
Hast du's gut?
Ja, und deshalb wird an meiner Küche auch nichts mehr passieren. Wir müssen halt auch da hochgucken, weil du da mit deinem iPad immer so komische Dinge an die Wand spiegelst und ständig bewegt sich da irgendwas. Das macht mich ganz narrisch. Gut, beenden wir die Aufnahme an der Stelle.
Vielen Dank fürs Hören. Wir freuen uns über Kommentare.
sneakpod.de ihr hört uns dann in der nächsten Woche wieder. Wir sind ja jetzt so langsam alle aus dem Weihnachtsurlaub zurück, gehen wieder in die Sneak. Wir hoffen mal, dass nicht wieder House of the at the End of the Dummheit kommt.
Ich habe gehört, die Freunde vom Cocktail Podcast produzieren auch noch eine Sendung. Die müsste auch die Woche erscheinen.
Hast du das gehört? So.
Seid aufmerksam.
Also, cocktailpodcast.de könnt ihr auch besuchen, da gibt's auch neue Folgen.
Und vergesst nicht, das Video vom Robert beim Sabrieren zu schauen.
Richtig. Mein Video, wie ich heldenhaft eine Champagnerflasche, nicht mit dem MacBook.
Das hat auch irgendwie vorgeschlagen. Solltest du mit dem MacBook aufschlagen.
Sondern eben mit einem völlig ungeeigneten Werkzeug. Gut, das war's.
Bis nächste Woche. Tschüss.